Oh, da unser Special etwas länger gedauert hat als unsere üblichen Sendungen, haben wir beschlossen, das in zwei Teile zu teilen. Und hier kommt nun der zweite Teil. Viel Spaß. Also, kommen wir wieder zu Ländern, die gute Serien produzieren.
Ja.
Wie wär's damit? Sherlock.
Sherlock.
Sherlock, Sherlock
ist oh, auf jeden Fall klasse.
England. Haben wir jetzt endlich mal eine Serie, die wir alle geschaut haben?
Ja, wir haben endlich eine Serie, die wir alle kennen. Ja.
Cool.
Und ich hatte es am Anfang nicht geglaubt, weil ich bin eigentlich nicht so Sherlock Holmes Fan, aber die sind richtig gut gemacht.
Ich bin Sherlock Holmes Fan. Für mich war das einfach Pflicht gewesen, dass ich mir die Serie anschaue.
Ich bin kein Fan, aber ich habe es mir mal angeschaut und war begeistert.
Ja.
Und warum?
Die Atmosphäre finde ich schon mal geil. Also... Ja, also das hat nichts von der Serie. Das ist richtig, richtig gut gemacht.
Was ich sehr, sehr genial finde an der Serie ist, dass sie halt die ganze Sherlock Holmes und Watson in die Neuzeit versetzt haben und das einfach gut gemacht haben. Also du glaubst es den Charakteren, dass sie halt in der jetzigen Zeit leben. Du glaubst, die Geschichten haben sie so gut irgendwie transferiert, dass du... nicht glaubst du, also nicht fragst du, hä?
Genau.
Oder so.
Sie
benutzen neue Technologien wie Handys und Internet und haben das integriert.
Ja.
Aber sie sind trotzdem sie geblieben.
Sie
total.
Sind, ich meine, sie halten sich eng an den Büchern, gerade zum Beispiel der Pilotfilm ist ja quasi, sagen wir mal, die erste Hälfte ist ja fast eins zu eins vom Buch übernommen. Gut, die zweite Hälfte mussten sie ändern, einfach weil die Geschichte nicht funktionieren würde hier, aber.
Ich habe die Bücher nicht gelesen, also kann ich nicht dazu sagen. Aber
du kannst die Bücher lesen und du bist begeistert von der Serie, was ja relativ selten ist, dass man einfach so einen Klassiker modernisiert. Und kriegt man ja meistens wirklich, die Fans bringen einen ja meistens hinterher.
Ja.
Aber
ja.
Bei Sherlock, also ich kenne keinen, der die Sherlock Holmes Bücher mag und die Serie nicht mag.
Ja.
Was ich auch halt sehr genial finde, was ich eben erwähnt habe, dass sie halt diese neuen Technologien eingebaut haben, aber das auch auf ein neues Level gesetzt haben. Zum Beispiel, wenn sie halt die SMS lesen oder sowas, dass die nicht eine Szene zeigen von einem Handy, wo die SMS draufsteht, sondern halt der Text von der SMS ins Bild einblenden. Und das finde ich genial, diesen Trick, ja? Weil du bist als Zuschauer, bist du nicht... kriegst dann die gleiche Information wie die Charaktere, ja? Und du bist aber trotzdem in dem noch... drin im Film.
Ja, es ist unglaublich also dicht, die Atmosphäre dadurch, ja. Also durch solche Tricks, ja.
Ja, genau. Und dass man sowas irgendwie früher nie gemacht hat, das frage ich mich.
Also, das fragt man sich, glaube ich, häufig. Also wenn du dir so irgendwie ältere Filme anguckst oder Serien, dass du dich oft fragst, meine Güte, ja, warum sind die nicht drauf gekommen, ja?
Also wenn ich jetzt eine Sendung produzieren würde und da SMS vorkommen würde, ich würde es nicht anders mehr machen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
so wobei sie sind nicht die ersten, die es gemacht haben, aber ich kenne das aus koreanischen, japanischen Filmen, habe ich das schon gesehen.
Ich möchte gar nicht wissen, wie viel geklaut ist. Ne?
aber
sie machen das gut.
Koreanische, japanische Serien sind halt nicht im Bewusstsein so von uns drin oder von den normalen.
Und ich denke auch nicht, dass sie das kopiert haben, sondern ich glaube, sie sind auch irgendwie...
Ja.
Ich meine, ich finde das nur... Sie zeigen, du kannst eine TV-Serie drehen, wo du durchaus neue Wege beschreiten kannst. Das typische Vorteil von Serien hat, Serien sind ein bisschen wie minderwertig im Vergleich zu Filmen. Und
mittlerweile nicht mehr.
Ich habe aber das Gefühl, dass sich das ändert.
Auch Game of Thrones oder sowas ist auch, ja.
Weil du gerade mit Serien eine viel längere Geschichte, also eine viel komplexere, größere Geschichte erzählen kannst.
Ja. Ja. Und gerade so, was die Sherlock zeigt, du kannst eine Serie drehen, auch anfangen, visuell was völlig Neues zu erschaffen, also einen eigenen Stil zu entwickeln. Dass du schaust nicht Sherlock und denkst die ganze Zeit, Fernsehen. Also.
Ja, das stimmt. Also früher hatten Serien auf jeden Fall, sind abgefallen gegen Kinofilme oder so, aber mittlerweile ändert sich das wirklich.
Ich meine, bei Sherlock ist es ja ganz speziell, dadurch, dass die einzelnen Staffeln nur jetzt 3 Folgen haben, aber jede Folge irgendwie 80 Minuten lang ist, ist halt jede Folge eher so ein Spielfilm. Und also hat mehr was von einem Spielfilm als von einer Episode in der Staffel. Und also es ist halt ein Spielfilm, aber gleichzeitig ist es eine Episode in der kurzen Staffel, aber in der Staffel. Und Weiß ich nicht, das finde ich auch sehr.
Aber das ist ja Tatort auch. Ich meine, eine Tatort-Staffel geht meistens ja auch nur 3
Müssen
Folgen.
Müssen wir jetzt wirklich über Tatort reden?
Ja, aber wirklich, um es halt als abschreckendes Beispiel, was dazwischen liegt.
Was okay, der Qualitätsunterschied zwischen Tatort und Sherlock ist einfach...
Ja, das sind, finde ich gar nicht auf selben Planeten statt, ja.
Ja.
Und bei Tatort vielleicht... haben wir die talentiertesten deutschen Regisseurinnen.
Ja, um Gottes Willen, musstest du das erwähnen. Das ist ja wirklich sehr beschämend,
aber
oder?
Aber wenn das auch noch die talentiertesten deutschen Drehbuchschreiber sind, dann...
Ja, dann ich fragt sich, wer ihnen halt eigentlich diese Vorgaben gibt. Wer weiß, vielleicht sind die ja wirklich
theoretisch gut. Also ich weiß, gut, teilweise aber, die Regisseure bei Tatort haben teilweise freie Hand, gerade die berühmten Kinoregisseure, die bei Tatort arbeiten, klingt so, als ob sie schon relativ viel Freiheit haben, ihren eigenen Stil und ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Also da...
Das deprimiert mich jetzt, aber ernsthaft.
Weil ich auch weiß, zum Beispiel Polizeiruf 110 habe ich was gelesen, dass der München, die hat einen neuen Kommissar vor 2 Jahren, mit dem, ach, mir fällt der Name von dem Schauspiel jetzt nicht ein, wo sie auch gemeint, wie jede Folge wollten sie einen berühmten Regisseur einladen, damit sie was wirklich Großes erschaffen. Aber ich meine, im Endeffekt ist es trotzdem Polizeiruf 110 oder Tatort.
Ja, und das im Gegensatz zu Sherlock. Ja, das ist wirklich jetzt extrem.
Ja, das ist echt extrem.
Ich.
Also ich hab mal eine Zeit lang Tatort gesehen und wusste nicht, dass es immer in einer anderen Stadt spielt, mit anderen Kommissaren. Wusste auch nicht, dass sich die Kommissare irgendwann wiederholen, also dass man irgendwann wieder zu der Stadt zurückkommt. Hab also eine Folge Tatort gesehen, die sehr gut war. Ja, und da hatte ich schon mal was Schlechteres. Und dann nächste Woche kam dann irgendwie andere Stadt, ja, andere Kommissare, aber immer noch Tatort. Und ich fand es so cool, dass du halt einmal den Kriminalfall hast und dann aber im Hintergrund halt so Andeutungen an eine Hintergrundgeschichte. Und dann fand ich das sehr cool, dass es halt, hey, die haben nicht nur einen Kriminalfall, sondern für eine Folge sich auch eine Hintergrundgeschichte ausgedacht. Ich war total enttäuscht, dass die Hintergrundgeschichte sich über mehrere Folgen dann erstreckt. Weil ich diese Idee so cool fand, dass man eine Hintergrundgeschichte hat, die immer mal wieder hervorkommt, aber nicht wirklich gelöst wird. Also ich fand das faszinierend so. Und
dann hast du gemerkt, das ist gar nicht so.
Das ist gar nicht so. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, es sind verschiedene Kriminalfälle in verschiedenen Städten mit verschiedenen Personen und die Hintergrundgeschichte wird weitergesponnen. Ja, und man kann halt Glück haben, ob eine Folge gut ist oder nicht. Also Qualität von den Tatort-Dingern ist echt schwankt.
Sehr stark.
Und ja, und das ist das Problem der Serie.
Das darf nicht sein. Eine Serie muss eigentlich immer gut sein. Also du verzeihst mal eine, die mal nicht so ist, aber das geht einfach nicht, weil du verlierst sofort die Zuschauer.
Das selbst gleich. Ja. Ich weiß noch, ich war vom Tatort Hamburg, war ich ja recht gut angetan. Ich fand das relativ gut. Da gab es eine Folge, wo er sich...
Vor Til Schweiger.
Gut. Ich weiß noch, in einer Tatort-Folge ging es darum, dass er sich undercover bei so einer Terroristengruppe einschleust, die wirklich sehr spannend war. Und dann hat Matthias Glasner, relativ bekannter deutscher Regisseur, die letzte Folge mit ihm gedreht und das war grottig. Das war absolut wie eine Kopie von einem amerikanischen 24 oder sonst was von wegen mit Anschlag auf Präsident und sonst was. Bloß wirkt dann wie ein B-Movie mit allen Klischees. Also wegen Polizei will ihn verhaften, er flüchtet dann, weil sie auch nicht auf ihn hören wollen, weil er einen tollen Plan hat und sie kidnappen seine Freundin und sagen, er soll den Bundeskanzler töten, sonst töten sie seine Freundin, was du dann denkst. Die 2 Episoden waren einfach nicht vergleichbar. Obwohl es gleiche Stadt, gleicher Kommissar ist, wo man denkt, zumindest da sollte eine gewisse Qualität gewährleistet sein, das war nicht so gewesen. Und bei Sherlock waren zumindest alle Sherlock-Folgen relativ gut gemacht.
Ja, das stimmt.
Gut bis sehr gut.
Gut bis sehr gut.
Ja. Gut bis sehr gut.
Wir sind uns mal einig. Wir haben es alle gesehen und wir sind uns einig. Wow.
Ja, ihr habt ja einen guten Geschmack.
Oh, danke.
Ja, stimmt. Jetzt müssen wir nur noch dich halt, genau, du musst noch Breaking Bad gucken.
Ja, und, Tom muss noch Dr. Who gucken.
Genau, du musst noch Dr.
Who gucken. Du musst Supernatural gucken, Anja.
Ja, auf jeden Fall.
Und Switch at Birth.
Ja.
Ja.
Wahrscheinlich mach grad auf.
Ja, mach das. So.
Und Deutschland sollte sich mal von den Engländern und den Amerikanern mal was abschauen.
Von den Engländern?
Von den Engländern.
Ja. Die können ja auch, ich meine, die Engländer haben ja viele Serien, ich denke da gerade an IT Crowd, eine sehr lustige Unterhaltungssendung über die IT-Abteilung in der Firma, bestehend aus 3 Personen, davon hat eine keine Ahnung von IT. Die hat halt pro Staffel 6 Folgen. Und das ist halt öfter so, dass eine Serie aus England irgendwie wenig Folgen hat, irgendwie 6 oder nur 12, also so 20 Folgen pro Staffel gibt's nicht.
Ja, aber am Anfang dann war ich damit, weniger, oder? Am Anfang und war ich, Qualität, ja.
Ja, schon. Am Anfang fand ich das so schade, weil die Serien sind halt so gut, dass halt noch mehr sehen willst, aber vielleicht muss man das dann auch hier in Deutschland so haben, dass man dann so Kurzserien einfach macht. Dass man dann irgendwie nur so 8 Folgen pro Staffel hat, die dann aber auf einem guten Niveau hat, mit guten Drehbüchern.
Tatort hat auch nur durchschnittlich 3 Folgen pro Jahr, ja, pro Staffel.
Dann liegt das da irgendwo anders, das Problem. So. Ich weiß auch nicht, ich habe mal gehört, dass es in Deutschland ist hier einer ist, der das Drehbuch schreibt und nur einer. Und in Amiland und England ist es ja so, es ist eine Gruppe von Drehbuchschreibern, ja, die sich dann gibt es einen Headwriter, also einer, ja, der das Sagen hat. Und dann auch irgendwie die wichtigen Folgen dann schreibt, so. Aber dass generell alle Folgen zusammengeschrieben werden und jeder bringt dann seine Ideen rein. Und vielleicht fehlt das hier in Deutschland eigentlich. Dass man einfach eine Gruppe von Schreibern hat und nicht nur einen, der das Drehbuch schreibt. Weil wenn der eine es dann verhaut oder eine schlechte Idee hat, dann ist das Drehbuch hin. Dann gibt es halt keinen, der sagt, hier, das ist doof. Lass uns das mal so und so machen.
Wobei ich es, also ich für weiß mich nicht, ob es wirklich ziemlich schwierig fände, mit jemandem zusammenzuschreiben, aber ich habe ja auch noch nie ein Drehbuch geschrieben. Also das ist vielleicht wieder was anderes, ja, als mit jemandem zusammen ein Buch aufzuschreiben.
Ja, aber du kannst doch auch, wie wir das jetzt auch machen, oder hin und wieder machen, wenn wir Probleme in der Geschichte haben, dann mit anderen drüber reden, ob es dann irgendwie Lösungen gibt oder weitere Ideen oder...
Ja, das stimmt.
So,
ich glaube, das ist aber auch generell der Unterschied zwischen amerikanischer Filmszene und hier, weil ich meine, amerikanische Filme ist ja auch Drehbuchautor plus Komitee und Besprechung, das ist ja relativ... Meistens nicht nur ein Drehbuchautor, sondern meistens ein Drehbuchautor mit einer Gruppe, während hier in Deutschland hat man dieses Ideal von dem Autorenfilmer, wo ein Mann ist der Künstler, der halt alles macht.
Ja,
hier würden sich die Leute wehren dagegen, dass man halt mit als Team sowas macht.
Und das sehe ich gerade als Problem, dass es einfach nicht gut ist, dieser Weg.
Weil Team auch ein Mann einfach mehr reinbringt. Ja, genau. Einfach mehr Kreativität, verschiedene Blickwinkel. Ja, finde ich eigentlich.
Kommt natürlich auch die Person an. Ich meine, Babylon 5, ich glaube, ab Staffel 3 hat es nur noch ein Mann gewesen, der alle Drehbücher geschrieben hat. Also dieser. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen.
Ja.
JMS.
Okay.
Ja, also da hat es dann mal funktioniert, aber ansonsten scheint irgendwie die Tendenz eher zum Team zu gehen als erfolgreich. Übrigens gibt es auch bei Büchern. Habe ich euch ja mal erzählt. Ken Follett, der hat allein in seinem Londoner Büro 20 Leute. Und die mit ihm seine Bücher schreiben. Also er ist da eigentlich auch so eine Art,
Wie, der schreibt seine Bücher mit anderen Leuten zusammen?
Ja, der hat ein Team von 20 Leuten.
Unter den Namen Ken Follett.
Ich habe letztes Jahr auf der Buchmesse war ich gewesen und das blaue Sofa kennt ihr sicherlich, war auf der Buchmesse und hat Ken Follett dort interviewt und da war ich dabei gewesen und bei der Gelegenheit habe ich das erfahren, dass also Ken Follett eigentlich... man sagt wohl auch die Firma also über ihn, weil er wirklich ein Unternehmen ist. Ja, also, ja.
Krass.
Aber ich weiß, ich habe seine Bücher jetzt nicht gelesen, aber James Patterson macht das ja auch so. Er schreibt ein Treatment, lässt seine Bücher von anderen Leuten schreiben. Und ich finde das da relativ dubios, weil ich weiß nicht, ob er es noch als sein Buch, das ich meine,
ja, ist schwierig.
Er schreibt die Bücher eigentlich nicht selber, er lässt die Bücher schreiben, kritisiert dann. Er meint, die bringen das Zeug zurück und er schreibt, was nicht okay ist und was sie ändern sollen, aber
das dann wirklich wie in einer Firma, der Boss sagt, was er im Ergebnis möchte.
dann ist ja eher der James Patterson der Lektor als der Schreiber.
Ja, aber er bringt halt inzwischen halt 10 Bücher im Jahr raus und er meint, er kann nicht 10 Bücher im Jahr schreiben. Deswegen muss er das mit Leuten zusammenschreiben. Was zusammenschreiben heißt, er schreibt das Treatment und die anderen schreiben die Bücher. Was ich halt, ich weiß nicht, die Idee finde ich dort völlig daneben. Also in dem Fall jetzt, das finde ich...
Naja, wenn man seine eigenen Geschichten nicht schreiben will. Also ich meine, das ist ja das Tolle daran, dass man seine eigene Geschichte schreibt am Schreiben.
Aber er kommt auch aus der Marketingbranche. Er war wohl Chef von irgendeinem relativ großen Marketingagentur in den 80er Jahren gewesen. Hat sich dann selbstständig gemacht als Autor. War auch die erste Person, die im Fernsehen Werbespots für seine Bücher geschaltet hat. Und ich glaube, daher kommt diese Einstellung durch diese Marketing-Herkunft, der wahrscheinlich mehr daran interessiert ist, die Bücher zu verkaufen, als Bücher zu schreiben.
Ja, aber das finde ich jetzt interessant. Was wir eigentlich als erfolgreich bei Serien empfinden, wenn ein ganzes Team eigentlich das Drehbuch und den Plot irgendwie verbricht, finden wir jetzt bei einem Buch eigentlich, ist es dann eher nicht so. Also ich, ja.
Nee, würde ich nicht sagen. Also wenn es... ich finde, wenn ein Buch geschrieben wird, an dem mehrere Leute daran schreiben, dann sollten auch mehr diese Leute dann als Autoren auf dem Buch stehen.
Das stimmt, definitiv. So. Ja, das
wenn
stimme
dieses
ich dir
Buch
zu.
Aber jetzt von irgendwie von Ghostwritern geschrieben wird und ein anderer seinen Namen drauf packt, finde ich das komisch.
Ja, also es sollte schon irgendwie erwähnt werden, auch dann vielleicht, was weiß ich, das Anja Esser-Team oder so hat
ja,
dieses Buch geschrieben,
so.
Irgendwie sowas. Ja. Ja, also dass dann halt der große Name vielleicht schon dann steht. Also, ja, meiner ist ja keiner, aber so wie bei Ken Follett, dass man dann halt sagt, okay, es ist halt das Ken Follett-Team, das es schreibt, ja.
Ja, oder man sich ein Pseudonym überlegt und dann steht da das Pseudonym für die ganze Gruppe.
Ja.
Also ich kenne, was heißt ich kenne? Ich habe gehört von Ivy Lorenz, das ist auch ein Pseudonym und dahinter stehen ein Ehepaar, die diese Geschichten schreibt. Also diese, das sind historische Romane.
Mhm.
Und sowas halt, dass man halt ein Pseudonym für mehrere Leute oder halt die Namen halt draufschreibt.
Clem.
Genau.
Ist doch auch ein Team. Manga. X.
Ah, ja.
Oh, okay.
Das ist ja ein Team. Clem.
Okay.
Also das weiß ist niemand wirklich, wie viele Leute das sind und was für Leute das sind. Aber
das
die
sind 4 Frauen.
4 Frauen oder so. Ja, es sind 4 Frauen. Okay, ich kenne mich nicht aus. Was ist noch ein Team?
Das sind
4 Frauen. Okay,
ja.
Aber
die
benutzen halt... Ah, die kennt man, okay. Ich habe nie was von denen gelesen. Aber es ist ein Team, was als Name auftritt.
Ja, irgendwie, dass man das so macht. Und dann,
dann
finde ich es nicht schlimm,
dann
wenn mehrere
okay,
Leute
genau,
in einem Buch schreiben. So.
Ja.
Ja.
Aber es ist halt seltsam, wenn man halt, wenn ein Typ berühmt ist und halt mehr oder weniger seinen Namen benutzt, einfach nur um Bücher zu verkaufen.
Ja.
Ja.
Das ist es halt. Das mag ich nicht.
Ja.
So, jetzt sind wir schon wieder bei Büchern.
Wir sind wieder bei
den
Büchern.
Wir wollen noch ein Fernsehserien-Special machen.
Aber ich meine, im Film gibt es ja ein Äquivalent, wenn zum Beispiel Quentin Tarantino präsentiert. Aber ich meine, er wird nicht
stimmt.
als Regisseur dargestellt. Und man benutzt es
ja
oft
stimmt,
bei weniger bekannten Regisseuren, dass man einen berühmten Namen nach aus Poster darauf bringt, weil er offiziell Co-Produzent, ausführender Produzent oder einfach nur den Film präsentiert, wie Quentin Tarantino.
Ja, das ist ja aber in Ordnung.
Ja.
Wenn da nicht steht, irgendwie, der hat den Film gemacht, so.
Stimmt, aber bei Büchern ist es halt etwas seltsam.
Ja,
im
Ken Follett präsentiert.
Ja. Ja, genau. Ja, manchmal hast du ja, genau, dass du so eine Art Anthologie oder so hast, wo halt, genau, ein berühmter Autor halt andere Autoren präsentiert. Dann ist es
ja
okay zum Beispiel
dann
auch.
Dann steht
da
aber auch Herausgeber.
Genau, er steht als Herausgeber, genau.
Ich meine, ich kann es natürlich nachempfinden, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt schon so einen berühmten Namen wie Ken Follett oder James Patterson. Daraus will ich Geld machen. Ich meine, Geld machen wollen ist ja nichts Falsches. Wollen wir ja alle irgendwie. Mit welcher Priorität auch immer. Es hat halt diesen Schalen-Nachgeschmack.
Jetzt ist natürlich aus dem Interview und aus diesen Bemerkungen halt auch nicht hervorgegangen, was diese 20 Leute für ihn machen. Und wenn er halt so die Firma genannt wird und 20 Leute für ihn arbeiten, dann weiß ich natürlich auch nicht, ob die halt auch wirklich für ihn schreiben oder ob er halt auch wirklich sie auch nur Recherche machen lässt oder und Rechtschreibfehler suchen und so weiter und so fort. Einer irgendwie versorgt alle mit Kaffee und Sandwiches oder was weiß ich. Das weiß ich natürlich nicht. Ja?
Okay,
also
klar.
Das kam jetzt dabei nicht raus, aber allerdings für eine Crew von 20 Leuten und beschäftigt ist und irgendwie seine Bücher sind ja recht umfangreich auch. Also ich denke, sie werden da schon irgendwo ihren Anteil dran haben. Ist schon schade, wenn die eigentlich nicht irgendwie auch an dem Ruhm beteiligt sind. Ich hoffe, sie sind wenigstens finanziell dann beteiligt.
Das sicherlich. Ich glaube,
ja,
das
ist also mit angemessen halt beteiligt.
Den Patterson-Leuten ja genauso. Ich meine, die verdienen wahrscheinlich mehr Geld, dass sie für ihn die Bücher schreiben, als wenn sie ihre eigenen Bücher rausbringen würden.
Ja, und insofern passt es ja dann wieder für beide Seiten, weil die halt sagen, okay, sie ja, benutzen ja dann vielleicht auch den großen Namen. Der große Name benutzt ja nicht nur sie, sondern sie benutzen den großen Namen auch.
Ich denke nur, als Leser würde ich mich irgendwie verarscht fühlen, wenn ich ein Buch von James Patterson lese, weil ich ihn mag und hinterher dann rausfinde, er hat das Buch überhaupt nicht geschrieben.
Ja, das stimmt.
Also ich weiß nicht.
Ja, genau, und das ist halt dieser schade Nachgeschmack, der bleibt. So, wenn es mir dann bewusst ist, okay, das ist geschrieben worden von mehreren Leuten und es gefällt einem, dann ist es ja total in Ordnung, dann die Bücher zu lesen. Aber es wird halt was anderes suggeriert und das gefällt mir nicht.
Ja, also wenn du einen Namen von einem Autor siehst, dann denkst du, er hat auch geschrieben. Und wenn du aufhörst, dass er wirklich nichts an dem Buch geschrieben hat, außer die Idee.
Ja.
Und seine Bücher haben jetzt nicht großartige Ideen, das sind einfach typische Thriller.
Ja. Weshalb das vielleicht dann auch funktioniert, dass andere Leute für ihn schreiben, weil es halt eigentlich ein bestimmtes Strickmuster ist, das immer wieder angewandt wird, ja.
Ich denke halt nur Agatha Christie oder so, sie konnte ihre Bücher auch selber schreiben und dann 200 Bücher schreiben.
Ja, das stimmt. Ja. Und die waren echt gut. Also die habe ich die wirklich gerne gelesen.
Muss man lesen.
Die sind gut. Also die sind wirklich spannend.
Ja. Ja.
Auch heute noch.
Glaubt man gar nicht, ja. Also doch, aber die sind spannend geblieben. Das haben sie ja eigentlich mit den Sherlock Holmes Geschichten schon gleich. Dass sie halt so einen gewissen zeitlosen Charme trotzdem haben. Und eigentlich so eine englische Kleinstadt oder an sich so England scheint sich irgendwie so toll als Hintergrund zu eignen für Kriminalgeschichten, oder?
Deutschland jedenfalls nicht. Also vielleicht sehe ich das auch nur, ich finde es schwer, eine Geschichte in Deutschland anzusiedeln, weil ich Deutschland irgendwie so kenne und so langweilig finde. Aber vielleicht muss man das dann in der Geschichte...
Wir hatten diese Tradition, Dr. Mabuse. Dr. Mabuse. Das war so ein Superverbrecher, also der dauernd quasi die Weltherrschaft übernehmen wollte und irgendwelche deutschen tapferen Polizisten ihm auf der Spur sind, um ihn endlich zu verhaften und die Welt zu retten.
Wann war das? 60er Jahre, gell?
Oder? Nein, noch früher. Das waren, also die Filme waren 20er Jahre, wurden die ersten gemacht. Also
es ist eine. Das sind Filme.
Das sind ursprünglich Bücher gewesen.
Aus Deutschland. Ach so.
Und Fritz Lang hat die dann verfilmt in den 20er Jahren. Mhm. Was dann auch wirklich großes Kino ist. Das ist, man glaubt es gar nicht an dem Dr. Mabuse-Film. Er manipuliert die Börse, um an Geld zu kommen. Also wirklich sehr modern. Also sowas und ist wirklich ein größenwahnsinniger Verbrechergenie, der Leute hypnotisieren kann, alle möglichen Tricks hat, um viel Geld zu verdienen. Mhm. Das, was heutzutage im deutschen Kino nicht mehr vorkommt.
Ja, stimmt. Und,
inklusive großem Action-Showdown, wenn er am Ende dann in seiner Wohnung eingesperrt ist, ist nicht eine Riesenschießerei mit den Polizisten liefern, das ist wirklich...
Aber wir haben heute eigentlich so richtig vom Leder gezogen, so richtig rumgelästert, also wir werden bestimmt irgendwie ein paar böse Kommentare irgendwie ernten von unseren Zuhörern, aber ja, wenn es halt unsere Meinung ist, ja, weiß ich nicht.
Also gut, vielleicht ein paar Tatort-Fans dabei,
die sich... Ja, genau. Wobei, also ehrlich, hören Tatort-Fans Podcasts?
Tatort hat unglaubliche Einschaltquoten. Die liegen bei 8 bis 9 Millionen Zuschauer.
Ja, es gibt ja jetzt hier Sonntagstreffen in Kneipe. Also bei mir im Gasthaus um die Ecke, da gibt es sonntags Tatort gucken.
In der Uni. Und in der Uni ist sonntags immer Tatort-Party. In der Mensa-Bar wird auf der Leinwand ist immer Tatort-Party. Jeden Sonntag.
Ey, Leute, das macht mir Angst.
Das ist aber erst, glaube ich, in den letzten Jahren so geworden.
Ihr macht mir wirklich Angst. Vielleicht
Tatort ist zu einem Event geworden.
Das ist wirklich ein Kult in Deutschland. Das schaut alle Altersklassen an. Also das ist... Und gerade die besten Tatorte sind teilweise über 10 Millionen Zuschauer. Einschaltquoten davon könnte jeder andere Sendung nur träumen. Also TV-Serie.
Irgendwas haben sie richtig gemacht.
Ja, müssen sie wohl, aber ich kriege jetzt wirklich Angst.
Oder der deutsche Fernsehgeschmack ist halt einfach so anders als unsere.
Ich meine, nein, das ist, die Leute sind ausgehungert, so wird das sein. Setz doch mal einen Ausgehungerten irgendwie in Schweinestall, der ist dann vielleicht auch das
aber,
Essen,
aber, was aber, da die ganzen amerikanischen Serien im Fernsehen kriegen nicht mal halb so viele Zuschauer.
Ich glaube im Gegenteil, die sind nicht ausgehungert, die Leute. Die sind nur nichts anderes gewöhnt. Und ja, dann haben sie sich so sehr an diese,
das, dieses sowas niedrige Niveau halt. Ja, das meine ich mit ausgehungert. Ja, die nehmen alles.
Dr. Wuss gefloppt hier.
Nein. Nee, ich meine was anderes. Wenn sie wirklich an so ein Niveau gewöhnt sind oder halt das, was gerade im Fernsehen läuft, ist alles das, was wir irgendwie als gut finden, für die
seltsam.
Irgendwie. Zu seltsam.
Ja, zu seltsam.
Ja, und dann...
Ja, doch, das ist wie wenn du dein Kind dein Leben lang irgendwie mit, was weiß ich, irgendeiner fertigen Bananenmilch dann irgendwie groß ziehst und es hat nie eine echte Milch mit Bananen drin getrunken, wenn du die dann später ohne Geschmacksstoff in dem Kind sowas gibst, dann sagt das, was ist das denn?
Cool,
das
ja, irgendwie ja nicht, sowas,
ja.
Ne?
Ja,
wenn,
genau.
Wenn Kinder die ganze Zeit mit Chemie aufwachsen und dann das Richtige haben.
Genau, also weil dann ist Rote-Bete-Sirup oder so, ist dann, ist halt Erdbeergeschmack, ja. Also...
Ja, ich meine, man muss sich bedenken, Tatort macht irgendwas richtig, weil die Serie läuft ja schon, bevor ich auf die Welt gekommen bin.
Also ja,
meine,
stimmt.
Das ist ja irgendwie so, dass...
Ja, wie viele TV-Serien schaffen das?
Vielleicht sind wir ja seltsam.
Das sowieso. Komm mal, jetzt sind wir mal wieder beim Fernsehen, weil ich möchte noch über zwei Sachen reden.
Okay.
Legend of the Seeker hatte ich ja erwähnt, eben. Und jetzt muss ich nochmal... für die Zuhörer, die es nicht kennen, sagen, was es überhaupt ist. Und zwar ist es eine Fernsehadaption von den Büchern von...
Terry Goodkind.
Ja! Ich wollte eben nichts Falsches sagen. Und ich habe die ersten drei Bände damals gelesen und fand die eigentlich recht gut. Vor allem das erste Band, der erste Band. Jetzt beim Nachlesen bin ich jetzt... Ja, sehe ich jetzt einige Sachen nicht mehr so in so einem strahlenden Licht oder so. Was ich am ersten Band, muss ich jetzt nochmal erzählen, so toll fand, es gibt relativ weit am Ende zwei, drei Kapitel, in dem der Held gefoltert wird und sein Geist gebrochen wird. Und es wird super erklärt, also ich finde jedenfalls die Beschreibung so gut, dass man von Anfang bis Ende diesen Übergang nachvollziehen kann. Also, dass das wirklich realistisch ist. Am Anfang wehrt er sich noch gegen die Folter und am Ende ist er halt seiner Folterin, seiner Mistress Denna total wie heißt das Wort?
Hörig.
Erlegen. Hörig. Genau. Und diese drei Kapitel, die finde ich einfach super. Und das war das erste Mal, wo ich was gelesen habe, oder wo ich so im Fantasy-Bereich was gelesen habe, wo der Held so stark gefoltert wird und so viel Leid ertragen muss, da war ich, bin ich immer noch sehr von fasziniert. Genau, das zu den Büchern. Jetzt kommen wir zu der Serie. Die haben das damals in zwei Staffeln haben sie gedreht und dann wurde es abgesetzt, weil wahrscheinlich zu wenig Zuschauer. Und viele haben, was ich so an Kommentaren gelesen habe, mochten die Serie nicht so. Was ich nachvollziehen kann, ich persönlich fand die aber eine relativ gute Umsetzung. Die war irgendwie schön zur Unterhaltung. Es gab viele einige Episoden of the Week Folgen, die man, wie ich schon gesagt habe, einfach streichen kann. Vor allem gab es in jeder Staffel eine Folge, wo die irgendwie zum größten Teil aus Rückblenden bestand, was natürlich für den Zuschauer einfach doof ist, weil man kennt die ganzen Szenen schon so. Und das sind so Füllfolgen, die gemacht werden, weil kein Geld oder sie wissen ganz genau, zu dem Termin wird es eh keine Sau sehen. Was ich halt schade finde. Dann soll man halt die Episoden ganz weglassen. Und aber ich fand die Umsätze eigentlich ganz nett, weil das Setting haben sie sehr schön gemacht. Kostüme fand ich eigentlich sehr gut. Schauspieler sah gut aus. Tut mir leid, aber das mag ich. Die haben sehr viel in der Geschichte geändert. Die haben... So in kleinen Sachen. Also sie haben sich nicht per se strikt ans Buch gehalten, sondern sehr freizügig die Geschichte interpretiert. Einfach weil sie halt Episoden hatten, oder Episoden gemacht haben. Was ich jetzt nicht so schlimm finde. Ich fand es halt eine sehr unterhaltsame Fantasy-Serie mit ja. Vielleicht, wenn man nicht ganz so viel erwartet von der Serie, wird man sehr gut von ihr unterhalten. Ich glaube, das ist gut.
Also deshalb, halt eher unterhaltsam, ja?
Ja, 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 auf jeden Fall. Also eher ja. Unterhaltsam mit auch... Es gibt eine Folge in der zweiten Staffel, die ich fand, hab mich weggelacht, weil die so lustig war, weil der eine Charakter, der sonst fast nie lächelt und immer nur ernst guckt und auch keinen Spaß versteht oder so, musste dann plötzlich eine Prinzessin spielen, die in Reimen spricht. Und es ist, ey, du packst dich weg. Also, so, ja.
Mhm.
Ja. Ja, deshalb finde ich die Serie gut und würde sie eigentlich jedem empfehlen. Man darf halt jetzt nicht zu viel erwarten, aber für so zwischendurch finde ich die ganz nett. Das sollte ich jetzt hier mal sagen.
Und die zweite?
Und die zweite ist natürlich Doctor Who. Hallo.
Wie hätte es anders sein können?
Ein Fernsehserien-Special ohne Doctor Who geht ja nicht, vor allem wenn wir es ankündigen.
Ja.
So. Wir haben es jetzt leider nicht alle gesehen, ne, Tom?
Ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen.
Oh, du hast die ersten zwei Staffeln gesehen? Ja, wie geil. Das ist ja gut. Dann kennst du ja immerhin den 9. und den 10. Doktor.
Ich kenne den 9. und den 10., ja.
So. Für alle Leute, jetzt rede ich wieder so viel. Für alle Leute, die Doctor Who noch nicht gesehen haben und wissen überhaupt nicht, was das sein soll. Es ist eine englische Science-Fiction-Serie, die ursprünglich in den 60er Jahren begann. Dann mit ganz, ganz vielen Folgen bis in die 80er Jahre lief. In den 90er Jahren kam dann ein Film dazu. Und dann wurde sie 2005 wieder neu aufgesetzt. Es ist aber kein Remake, sondern es ist eine Fortsetzung von den alten Folgen und dem Film. Und wenn ich jetzt hier vom 9. und 10. und 11. Doktor immer rede, ist es nämlich so, dass der Doktor, der hat mehrere Regenerationen in seinem Leben. Der ist nämlich kein Mensch, sondern Time Lord, nennt sich das. Und die können, wenn sie sterben, sich statt zu sterben, regenerieren.
Und sehen dann auch anders aus.
Ich finde diesen Trick, den die Produzenten damals gemacht haben, super. Also, weil du, keine Ahnung, der ist einfach, ich finde ihn einfach genial, weil du eine Serie, die ist dann nicht abhängig, oder eine Geschichte ist dann nicht abhängig, irgendwie, ob du die Schauspieler wieder bekommst oder vom Aussehen der Schauspieler, sondern... Weiß nicht, du kannst die Geschichte an sich weiterverfolgen und noch 20 Jahre später sozusagen, ja?
Ja, ja, du hast es da nicht wie bei den James-Bond-Filmen, dass du dich dann wunderst irgendwie, warum der Schauspieler plötzlich anders aussieht.
Ja, ne? Genau, du musst halt kein Remake immer wieder neu machen, sondern du kannst die Geschichte einfach weiterführen. Genau, und das finde ich erstmal genial. Ja. Wenn ihr Doctor Who jetzt anfangen wollt, fangt mit den neuen Serien an. Das heißt, mit dem 9. Doktor. Bei den alten Serienfolgen gibt es den Doktor 1 bis 7 und in dem Film aus den 90er Jahren kommt dann der 8. Doktor. Genau, und die neuen Folgen fangen dann mit dem 9. Doktor an und sind jetzt beim 11. Doktor. Der 9. Doktor wird von Christopher Eccleston gespielt, der 10. von David Tennant und der 11. jetzt von Matt Smith. Sehr, sehr cool Schauspieler. Der Doktor ist, wie gesagt, ein Time Lord. Und Time Lords haben unter anderem so eine schöne Maschine namens TARDIS, mit der sie durch Raum und Zeit reisen können. Und das ist genau das, was der Doktor macht. Er reist durch Raum und Zeit, ist eigentlich so ein Reisender. Und damit er nicht alleine ist, sucht er sich immer einen Companion und die sind immer, fast immer weiblich.
Und hübsch.
Und hübsch, ja.
Das ist Doctor Who Girl.
Ja.
Ja, es ist, ja. Companion halt. Companion, also Gefährte. Gefährtin. Und ich habe Doctor Who erst dieses Jahr angefangen zu gucken. Ich war aber ab der ersten Staffel an angefixt. So ist das Wort. Ich brauchte ein paar Folgen, muss ich zugeben, um mich in diese Welt, in diese komische Welt einzufinden. Es war nämlich so, dass irgendwie jede Folge woanders spielte. Und zwar woanders heißt nicht nur irgendwo im Universum woanders, sondern auch in der Zeit woanders. Die erste Folge spielt in der jetzigen Zeit sozusagen. Und in der zweiten reisen sie dann irgendwie ins Jahr 5 Billionen nach irgendwas. Also ganz, ganz weit in die Zukunft. Und die dritte Folge ist halt 1849, 60, irgendwas so um den Dreh rum. Ja. Ich hab's gerade vergessen. Und daran muss man sich, finde ich, gewöhnen, dass es immer woanders ist. Aber später ist das halt die große Stärke von dieser Serie.
Finde ich eigentlich. Das hat mich eigentlich total angesprochen. Also ja, weil ich habe das gerne. Ich werde gerne überrascht.
Ja. Und das Coole ist, der Doktor ist so cool. Ich meine, der freut sich, wenn irgendetwas komisch ist, weil er dann rausfinden kann, was komisch ist. Und der ist halt so ein... Der will immer... Also immer da, wo er hinkommt, ist irgendwas kaputt. Läuft irgendwas schief. Irgendwelche Leute wollen was Böses. Und er kriegt es dann mit und er hat so einen inneren Drang, das zu reparieren. Und kann er, ja, und das macht er dann mit Hilfe der Gefährten. Und er freut sich über Dinge, das fand ich beim neunten Doktor so cool, der hat sich über Dinge gefreut, wo man als normaler Mensch so denkt, so, hä? Und er sagt so, fantastisch! Und das ist so, dieses Verhalten ist so, war am Anfang so fremdartig, dass mich das total fasziniert hat. Und
ja, erst durch und durch positiv eigentlich, ja, finde ich.
Ja, ja.
Durch diese Sichtweise, durch diese andere Sichtweise, ja, ist er eine durch und durch positive Gestalt irgendwo.
Ja, aber man merkt auch hinterher, dass er auch seine dunklen Seiten hat.
Naja, sonst wäre zu eindimensional, ja.
Ja, klar, also er hat seine dunklen Seiten und er hat eine dunkle Vergangenheit, die immer mal wieder hochkommt und mit der er leben muss und mit der seine Begleiter dann klarkommen müssen.
Ja, das stimmt.
So. Und ich finde aber auch die Geschichten, finde ich halt teilweise einfach super geschrieben und super faszinierend. Und es gibt auch bei Doctor Who jede Staffel so eine Hintergrundgeschichte und bei der ersten Staffel habe ich es nicht geblickt. Bis zum Ende nicht. Es ist auch sehr unauffällig, finde ich, wenn man nicht drauf achtet.
Ja.
Aber das zieht sich über jede Staffel hin und das dann hinterher merkt man so, dass die Episoden doch irgendwie miteinander zusammenhängen und bei den späteren Staffeln hatte ich dann immer so, habe ich dann immer darauf geschaut, okay, was könnte denn jetzt die Hintergrundgeschichte sein von allem. Ist auch immer interessant. Und David Tennant als 10. Doktor war einfach grandios. Das ist so. Der war einfach grandios.
Ist ein cooler Typ, ja, sag ich als Mann.
Mhm. Ja.
Das konnte ich bei Legend of the Sneaker nicht unterschreiben, aber...
Ja, da mochtest du den Schauspieler nicht, hast du gesagt. Aber David Tennant war einfach grandios. Matt Smith jetzt ist auch super. Matt Smith spielt den Doktor noch verrückter als David Tennant, was ich hätte vorher nicht gedacht hätte. Also, da denkt man auch, sagt auch, he's a madman with a blue box. Und das stimmt. Also Matt Smith als 11. Doktor ist echt, der ist noch der verrückte Wissenschaftler sozusagen, irgendwie. Jetzt seid ihr so leise darüber. Jetzt haben wir auch mal...
Das war jetzt einfach so deine Begeisterung. Also ja, du hast mich angeguckt, aber du bist hier unser Superfan von Doktor.
Ja.
Nein, ich kann das nachvollziehen. Für mich ist... ich fühle mich wieder wie als Kind, so doof es auch klingt. Es ist diese wie dieser Doktor, diese Begeisterung.
Mhm.
Über diese ganzen Welten. Du kannst dich einfach darüber freuen. So viele verschiedene... Welten und Szenarien sehen, und das ist, glaube ich, diese bisschen kindische Blick, wo du dich darüber freust, anstatt dir zu viel Gedanken zu machen. Ich finde es bei der ersten Staffel, weil die erste Staffel ist ja relativ billig gemacht. Das,
ich würde nicht sagen billig, sie hatten halt, glaube ich, nicht das große
Budget. Sie hatten nicht das große Budget, und dass sie trotzdem nicht daran gehindert hatten, wirklich große Geschichten zu machen, ja, und diese Begeisterung als Zuschauer spürst du, dass du nicht da sitzt und anfängst, die Kulisse auseinanderzunehmen, dich einfach nur darüber freust, über die Sachen, die du zu Gesicht bekommst. Ja. Gerade sowas wie die zweite Folge, wenn sie halt dem Ende der Welt zuschauen, ist einfach toll, die ganzen Masken und der letzte Mensch, den sie jetzt dort sehen, sowas macht einfach Spaß zu schauen. Das ist ein bisschen für mich ähnlich wie als Kind Star Trek zu sehen, dieses, nicht in dem Ausmaß, aber...
Ja, Dr. Who wird ja auch viel von Kindern gesehen, ne?
Ist ja auch, also eine, es ist eine Vorabendserie, glaube ich.
Ja, ja. Deswegen, also... bei manchen Folgen denke ich mir nur so, okay, das sehen Kinder, die ist doch ziemlich gruselig. Also es gibt in der ersten Staffel eine Doppelfolge mit, die erste Folge ist das leere Kind oder so. Ja, das leere Kind. Und die ist so gruselig.
Oh ja, stimmt.
Die ist so gruselig, weil es halt auch die ganze Zeit Nacht ist, also dunkel. Und dann kommt so ein Kind, das eine Gasmaske auf hat und dauernd fragt, are you my mommy? Und das ist so gruselig. Und da frage ich mich echt, also ob das kleine Kinder irgendwie schon gucken können. Aber anscheinend ist das auch für Kinder so.
In England schauen sich die Kinder sowas an. In Deutschland vielleicht eher nicht. Aber
ich würde es gerne meinem kleinen Neffen, wenn er halt in ein paar Jahren alt genug wäre, gerne zeigen. Aber ich habe es ja nur auf Englisch. Mal schauen, wie er das so findet.
Ja. Wobei das eine Serie ist, bei der es zu empfehlen ist, dass man es im englischen Original schon schaut.
Ja, finde ich auch, weil ich habe kurz mal in die deutsche Synchro reingehört und ich war vielleicht auch schon geprägt von der englischen Original-Tonspur, aber ich fand die deutsche, selbst mit dem Gedanken im Hinterkopf, fand ich die deutsche so grausig, das ging gar nicht.
Und ich habe gelesen, dass anscheinend auch die Übersetzung relativ misslungen ist in der deutschen Version. Also
Ist leider oft so. Ja.
Kannst du gleich in die Tonne kloppen. So.
Es hat doch was typisch Britisches vom Humor her, finde ich. Und das kannst du eigentlich in der Übersetzung, verliert das einfach. Das muss verlieren. Ja?
Ja.
Also, und das ist, glaube ich, das, was ich auch so besonders finde. Einmal dieser kindliche... diese kindliche Sichtweise der Welt, die ich als so positiv vorhin erwähnt habe, die mir so positiv erscheint, und dann halt auch dieser Humor, auf den stehe ich unglaublich, auf diesen britischen, und dann diese, dass immer wieder Überraschungen eigentlich auch da drin sind. Ja, also ich werde sehr, sehr gerne überrascht und bekomme neue Sichtweisen oder eine neue Perspektive, und das, also da ist mal Dr. Who auf jeden Fall richtig.
Und man sieht auch in so die Staffeln 1 bis 4, das Ende steigert sich immer mehr. Also es wird immer größer und größer und spektakulärer. Das ist auch sehr cool.
Mhm.
Und sie haben auch echt gute Schauspielerinnen dabei. Also Billie Piper, die Rose Tyler spielt, und zwar die Gefährtin vom 9. und 10. Doktor am Anfang. Also die erste Gefährtin der neuen Staffel. Ich finde die eine grandiose Schauspielerin, weil die mit einem Gesichtsausdruck irgendwie das ausdrückt, wozu andere irgendwie erstmal 10 Minuten reden müssen.
Mhm.
Also das kriegt die so hin. Also die kann das, ja, genau. Und David Tennant sowieso. Das ist Wahnsinn. Und dann gibt's die Catherine Tate, die Donna Noble spielt. Die kennst du noch nicht,
Tom. Die
kommt in der 4. Staffel, ist sie die Gefährtin. Ja, die Gefährten wechseln leider. Das ist so traurig, weil du magst... Ich fand Rose super als Gefährtin und ich fand's so schade, als sie gegangen ist. Du magst aber auch die nächsten Gefährten. Also du bist so...
Zum Glück, ja.
Ja, ja, die anderen sind dann halt auch gut. Bis sehr gut. Und siehst du halt auch gern. Und die Donna Noble, das ist halt eine ganz andere Beziehung zwischen ihr und dem Doktor, weil die sich immer so Sprüche an den Kopf werfen. So. Und sie, wenn er irgendwas Blödes sagt, dann sagt sie halt auch irgendwas Blödes. Und das ist so super, weil die sich so gegenseitig den Ball zu spielen und könntest du den ganzen Tag nur, aha, cool. Mhm. So. Wenn das bei Rose eher...
Rose hat mehr vom Who-Girl.
Ja, so ein bisschen.
Ja.
Ja. Habt ihr noch was zu sagen? Ihr müsst auch was dazu sagen.
Nein, das war's.
Ich habe nur die ersten zwei Staffeln gesehen. Das ist...
Ach so,
okay. Deswegen denke ich auch gleich an Who-Girl, weil ich nur einen Companion kenne.
Okay. Dann musst du auf jeden Fall mal weiter gucken, weil also die
ich
nächste...
Ich habe eine Pause nehmen müssen wegen Breaking Bad,
ja,
wo ich irgendwie die ersten vier Staffeln gesehen habe. Fünfte ist jetzt erst mal August fertig.
Okay.
Dann mal so eine kleine Zwischenfrage. Welchen von den Doktoren findest du am besten? So 9 oder 10?
Ich finde 9 bis jetzt besser.
Ich auch.
Und du, Anja?
Auch. Ich habe auch 9 besser gefunden.
Also ich mag
nicht,
ja alle.
Ich weiß nicht wieso.
Ich war auch sehr traurig, als der 9. gegangen ist, muss ich sagen.
Ja.
Weil ich ihn auch super fand als Doktor. Und ich musste mich schon an den neuen Doktor gewöhnen. Ich glaube, das ist immer so. Weil jeder neue Doktor hat etwas Eigenes.
Mhm.
Und bringt dem Charakter irgendeine andere Seite hinzu. Und das finde ich auch spannend.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich habe ja Verwandte in England und ich weiß, dass die alle von Matt Smith schwärmen, seit der
Doktor
ist.
Ja, Matt Smith ist auch super. Da brauchte ich aber, bei Matt Smith brauchte ich länger, um mich an ihn zu gewöhnen, als bei David Tennant.
Hat vielleicht damit zu tun, dass du David Tennant länger kanntest vielleicht.
Das kann sein. Das ist auf jeden Fall ein Grund. Aber auch bei der Charakter sich doch schon noch mehr ändert als vom 9. auf den 10. Und die Geschichten ändern sich auch ein bisschen. Von der Stimmung her, finde ich. Weil auch zwischen 10. und 11. Doktor wechseln die Produzenten und der Headwriter wechselt von David T. Russell. Weißt du nicht? Doch, David T. Russell zu
Jason Moffat. Jason Moffat? Oder?
Moffat.
Moffat.
Moffat. Hm. Heißt der Jason?
Ich glaube ja.
Zu Moffat. Also von Russell zu Moffat.
Um auf der sicheren Seite zu sein.
Genau.
Ich weiß es ja nur, weil Sherlock ist ja von Moffat.
Eben, genau. Das habe ich erst hinterher gemerkt. Und dann so, okay.
Ernsthaft? Ja, das ist aber, weil das sind ja komplett andere Storys. Das finde ich jetzt aber auch mal interessant.
Aber du siehst, du hast, ich finde, Ähnlichkeiten zwischen den 11. Doktor-Geschichten und Sherlock.
Mhm.
Also ich finde, die Stimmung ist ein bisschen gleich. Die Geschichten haben einen ähnlichen Flair, finde ich.
Mhm.
So, ein bisschen.
Mhm.
Auch wie der Doktor irgendwie seine Fälle löst, sozusagen.
Ja. Mad Scientist.
Ja, Mad Scientist. Also der 11. Doktor ist einfach Mad Scientist durch und durch. So.
Und bei einer englischen Serie heißt Mad Scientist wirklich was. Weil die Engländer sind ein bisschen abgedrehter von Haus aus. Nicht nur ihr Humor, sondern von Haus aus, weil die TARDIS ist ja auch zum Beispiel eine Notfallrufsäule, also eine blaue Telefonzelle.
Ja, aber das ist ja nur, weil der Chameleon Drive eine Fehlfunktion hat. Ah, das weißt du noch gar nicht.
Nee, das habe ich
das
nicht. Okay.
Okay, warum die Zeitmaschine vom Doktor immer eine blaue Box ist, ist, weil die Tarnfunktion einfach fehlerhaft ist.
Ha, okay. Und sich nicht anpasst, okay.
Genau. Ja, denn in den 60er Jahren hat die sich halt einmal angepasst und seitdem hat die den Schuss weg.
Ja, und das ist dann schon lustig, wenn die im Jahr, 5 Billionen in der Zukunft irgendwie landen und dann da irgendwie also so eine blaue Telefonbox aus den 60er Jahren aus England irgendwie steht. Das sieht schon richtig abgefahren geil aus.
Das ist lustig. Aber es ist halt wieder so ein Trick, den ich halt genial finde, der halt damals kam, weil sie halt nicht das Budget hatten, ständig irgendwas Neues zu bauen, sondern haben sie gesagt, okay, nehmen wir eine blaue Telefonbox und bleibt halt so. Und diese blaue Box ist halt einfach so eine blaue Ikone geworden, dass es halt der dritte Hauptdarsteller ist sozusagen.
Definitiv, die TARDIS
also
ist
TARDIS,
der Hauptdarsteller.
Ne?
Ja.
Nicht ohne Grund habe ich mir jetzt ein Bild gestickt, wo drauf steht, Home is where the TARDIS ist.
Das ist auch
mit
geil,
einer
ja.
TARDIS drauf.
Ja, das gefällt mir.
So, also einfach diese Idee damals, oder die sicherlich aus Kostengründen kam es, ist halt zu so einem großen Element in dieser Geschichte geworden. Das ist super.
Das ist auch ein gutes Beispiel, wie man mit, das ist gute Geschichten mehr wert sind als Geld.
Stimmt, ja. Auf jeden Fall.
Weil selbst die neuen Doctor Who-Folgen sind, was ich gehört, die haben ein relativ niedriges Budget, aber sie lassen sich nicht von dem Budget begrenzen.
Ich finde, das ist so ein schönes Schlusswort. Dass wir damit die Folge beenden müssen.
Okay.
Gut.
Oder?
Doch. Ja, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
Ja.
Unser Special zu den Serien.
Unser Special.
Ja. Wir sind alle drei Junkies.
Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, liebe Hörer. Ihr dürft gerne schreiben, was ihr an euren Lieblingsserien toll findet.
Wir freuen uns über Kommentare.
Auf jeden Fall.
Ja. Und dann hören wir uns das nächste Mal.
Dann
wieder
bis
über Bücher.
Zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Also, was machen wir heute noch? Ich gehe spielen.
Du gehst spielen, ich gehe telefonieren.
Tom?
Ich gehe Dr. Who schauen.
Wow.
Ich habe noch viele Staffeln vor.
Keine Folge mehr.